Die Idee hinter dem Startup Brickwise ist schnell erklärt. Wer sich keine ganze Anlegerwohnung leisten kann, der kann sich vielleicht einen Teil der Wohnung leisten. Tun sich genügend Leute zusammen, kann die Wohnung gekauft werden. Die Mieteinnahmen werden dann unter den vielen Anteilseignern aufgeteilt. Weil sich Wohnungen aber im realen Leben eher schlecht aufspalten lassen, gibt es die Anteile digital, wie Brickwise-Chef Michael Murg erklärt.
Wir digitalisieren Immobilien auf einer Blockchain, bilden sie dadurch digital ab. Wir teilen damit Immobilien in viele kleine Anteile, machen sie so für jeden einfach investierbar und bieten auch einen dezentralen Handelsplatz ab, um die Immobilienanteile auch jederzeit handeln zu können.
Ein Anteil einer Wohnung kostet 100 Euro, ab dieser Summe ist man also dabei. Diese Anteile kann man auch wieder verkaufen, wobei man den Verkaufspreis selbst bestimmen kann, wohl je nachdem, wie sich die Immobilie entwickelt. Kauf, Verkauf, Verwaltung, all das soll in einer Handy-App möglich sein, sagt Murg, der aber auch klar macht, dass trotz neuer Technologien die alten Chancen, aber auch Risiken eines Immobilieninvestments bleiben.
Gibt es keine Mieteinnahmen, gibt es natürlich auch keine Beteiligung an den Mieteinnahmen, weil es ja eben keine gibt. Dann darüber hinaus gibt es auch noch eine Beteiligung an der Wertentwicklung der Immobilie, weil der Verkauf eben selbstbestimmt durchgeführt werden kann. Dementsprechend handelt es sich genau um dasselbe Renditepotenzial wie auch bei anderen Immobilien, die man direkt kaufen könnte. Ein Renditeversprechen unsererseits oder von Seiten der Immobilienemittenten gibt es allerdings nicht.
Bei Kauf und Verkauf der Anteile verdient Brickwise sein Geld. 1,5% der Summe werden pro Transaktion fällig. Konsumentinnen und Konsumenten müssen aber noch andere Kosten mit einrechnen, etwa die für eine möglicherweise notwendige Steuerberaterin oder auch die Kosten für die Hausverwaltung, wie Bernd Lausecker vom Verein für Konsumenteninformation sagt.
Ich habe zwar einen Anteil an dieser Mietwohnung, aber ich bekomme ja nicht tatsächlich die Bruttomiete für mich, sondern auch dort werden ja Verwaltungskosten für diese Hausverwaltung abgezogen. Also insgesamt ist der Kostenfaktor hier nicht zu unterschätzen. Sollte man natürlich ein Auge drauf haben, wie schnell man das sozusagen wieder erinnert.
Insgesamt findet Lausecker die Idee von Brickwise spannend. Es gelte aber wie überall, wo man sein Geld hineinsteckt, genau aufzupassen, dass man auch das bekommt, was man erwartet.
Augen auf, nicht nur bei den digitalen Anlegerwohnungen, sondern auch bei den Kryptowährungen. Die geplante Steuerreform ist nämlich fleißig begutachtet worden. Mehr als 200 Stellungnahmen sind da abgegeben worden. Unmut und Aufregung lösen aber die Pläne der Regierung eben zur geplanten Besteuerung von sogenannten Kryptowährungen aus. Warum, weiß Volker Obermeier.
Der realisierte Gewinn auf sogenannte Kryptowährungen unterliegt der Einkommensteuer, heißt Höchststeuersatz 55%. Die Überweisung an das Finanzamt kann somit recht hoch ausfallen, wenn man sich die Kursentwicklungen ansieht. Allein Bitcoin verzeichnet im Jahresabstand ein Plus von mehr als 180%. Eine Einheit ist derzeit an die 45.000 Euro wert. Künftig ab März wird der Gewinn mit der Kapitalertragsteuer KEST fällig, Einheitssteuersatz 27,5%. Christoph Rommer, Krypto-Experte in der TPA-Gruppe, sieht die Änderung im Grundsatz positiv.
Wir sehen es also auch sehr konsequent an, dass man jetzt Krypto-Assets in Einkünfte aus Kapitalvermögen gliedert. Und dies führt auch zu zahlreichen Verbesserungen für aktuelle und neue Anleger.
Kritik kommt von ihm bei einem zentralen Punkt, die rückwirkende Steuerpflicht und somit die Aushebelung der einjährigen Behaltefrist, wie etwa bei Gold.
Jeder, der Krypto-Assets gekauft hat, seit dem 1.3.2021 wird automatisch auch von den Neuregelungen berührt. Und da sehen wir einen gewissen Vertrauensbruch für die Investoren.
Nathalie Enzinger, Krypto-Expertin von der gleichnamigen Steuerberatung in Graz, sieht die Änderungen ebenso grundsätzlich positiv. Sie kann nachvollziehen, dass Investoren zumindest verstimmt sind, wenn sie die seit März erworbenen Einheiten nicht steuerfrei verkaufen können. Enzinger mit Blick auf die Rechtsentwicklung.
Allerdings gibt es im Steuerrecht schon in der Vergangenheit, hat immer schon das gegeben, dass eine Art unechte Rückwirkung hier durchgeführt wurde. Und leider muss man sagen, rechtlich sitzt das BMF am längeren Ast. Also da wird es verfassungsrechtlich sicher kein Problem sein, das auch so einzuführen.
Um die Abgaben an den Fiskus wirksam umzusetzen, sollen die Plattformen ab 2023 die Kapitalertragsteuer berechnen und abführen. Das Datum könnte sich noch verschieben, sagt Nathalie Enzinger.
Also im Gesetzentwurf steht erst 2023, soll ja auch ein KEST Abzugsverpflichtung für die Dienstleister kommen. Die werden sich daran halten müssen, wenn es so kommt. Das ist natürlich angeregt worden, die Frist nach hinten zu verlängern, weil das in der Umsetzung, in der praktischen für die jeweiligen Anbieter mit Ressourcen und Zeit verbunden ist, das zu implementieren.
Die Abführungspflicht heimischer Anbieter sehen Experten als Standortnachteil. Sie würden für ausländische Investoren weniger attraktiv. Bestimmungen wie in Österreich geplant gibt es de facto sonst nirgendwo. Das Finanzministerium sieht sich mit den geplanten Änderungen in einer Vorreiterrolle. Sie seien ein richtiger Schritt, um Kryptowährungen wie klassische Aktien und Anleihen zu behandeln.
Nach 2 Tagen, also bis zum Antikorruptionstag am 9. Dezember, kann man noch Unterstützungserklärungen für das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren abgeben. Dann wird der Einleitungsantrag für das Volksbegehren abgegeben. Die Initiatoren haben den heutigen Tag genutzt, um sich im Kampf gegen Machtmissbrauch Unterstützung zu holen, wie Petra Pichler berichtet.
Österreich hätte sich viel ersparen können, insbesondere was Regierungs- und Ministerwechsel betrifft, sagt Martin Kreutner vom Antikorruptionsbegehren. Denn
ein zentrales Wort taucht hier immer wieder auf und das ist Korruption. Korruption als ein Phänomen, das den Rechtsstaat unterhöhlt. Korruption als ein Phänomen, das auch letztendlich die Demokratie in Frage stellt und letztendlich auch das Gegenteil von Fairness und von Gleichberechtigung ist.
Um nicht auf das offizielle Antikorruptionsvolksbegehren, das voraussichtlich im Frühjahr stattfinden wird, zu warten und schon jetzt mehr Druck zum Handeln zu erzeugen, hat die Initiative zum Antikorruptionsbegehren 12 weitere Initiativen und NGOs mit an Bord geholt, um einen gemeinsamen Appell an alle Parlamentsparteien, Kanzler und Vizekanzler sowie den Bundespräsidenten zu richten. Mit dabei etwa Greenpeace. Korruption ist einer der Hauptfaktoren bei der globalen Umweltzerstörung, sagt Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit, auch in Österreich.
Österreich ist ganz vorne mit dabei, wenn es zum Beispiel um illegalen Müllhandel geht. Wir haben unlängst ein Beispiel für illegalen Müllhandel aufgedeckt, der nach Malaysia exportiert worden ist. Und hier geht es natürlich auch ganz stark um Korruption.
Korruption ist die Antithese zu Menschenrechten, sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International.
Wir leben hier tagtäglich in Österreich, wie Korruption Rechtsstaatlichkeit unterhöhlt und wie hier auch wirklich schwere Menschenrechtsverletzungen entstehen. Deshalb unterstützen wir heute als Amnesty International Österreich das Antikorruptionsvolksbegehren.
Den Antikorruptionsappell an die Politik haben auch Reporter ohne Grenzen und der Presseclub Concordia mit unterzeichnet, ebenso wie die Liga für Menschenrechte oder die Initiative Saubere Hände, deren Sprecherin Ursula Bittner sagt.
Unsere Botschaft an alle Politikerinnen und Politiker ist, eure Macht ist geborgt. Sie ist nicht geschenkt und ohne unseren Stimmen seid ihr machtlos.
Aber nicht nur Politiker betrifft das Korruptionsthema. Korruption gibt es überall, sagt Gottfried Berger vom Institut für interne Revision.
Der wichtigste Feind der Korruption ist Transparenz. Dort, wo Transparenz herrscht, tut sich Korruption sehr schwer zu entstehen.
Vor allem die beiden zuständigen Ministerinnen, Justizministerin Alma Sadic und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, werden von den Initiatoren aufgefordert, schnell Antikorruptionsgesetze zu erarbeiten.
Von der politischen Kultur nun zu anderer. Im Kunsthaus Wien wurde heute Rückschau gehalten auf das vergangene Jahr und ein Ausblick gegeben auf das nächste. Als große Ausstellung wird im März die Fotoschau Wenn der Wind weht eröffnet. Und das Festival Foto Wien, das heuer pandemiebedingt abgesagt werden musste, wird ab März im Atelier Augarten stattfinden. Rück- und Ausblick nun von Sabine Oppholzer.
Eine der erfolgreichsten Ausstellungen war im Kunsthaus Wien die erste österreichische Retrospektive von Elfi Seemotan. Zu sehen waren bisher unbekannte Landschaftsfotografien dieser Künstlerin, die die Modefotografie ab den 1970er Jahren revolutionierte. Die große Schau des kommenden Jahres trägt den Titel »Wenn der Wind weht« von Atem, Luft und Wind und handelt von den vielschichtigen Beziehungen des Menschen zu diesem unsichtbaren Element. Obwohl wir permanent von Luft umgeben sind und sie für uns vom ersten bis zum letzten Atemzug lebenswichtig ist, bleibt das Gasgemisch der Wahrnehmung weitgehend verborgen. Luftmoleküle, die seit Millionen von Jahren bestehen, zirkulieren durch Atmung, Wind und Wetter. Bettina Leidl, die Direktorin des Kunsthauses Wien, erklärt,
im Laufe des Lebens atmen wir Menschen 300 Millionen Liter Luft ein und wieder aus. Und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler thematisieren eben auch die Gefahr von Stürmen, Luftverschmutzung im Zuge des Klimawandels.
Natur und Ökologie bilden auch 2022 die inhaltliche Klammer des Programms im ersten Grünen Museum Österreichs. So zeigt im Herbst der Fotograf Gregor Seiler die Ausstellung Unseen Places mit unzugänglichen Landschaften und abgeriegelten Territorien. Seine Fotoarbeiten erzählen von entlegenen Weltgegenden und Potemkinschen Dörfern, in denen Gebäude wie Skulpturen wirken.
In der Serie The Polar Silk Road setzt er sich mit der wirtschaftlichen Nutzung der arktischen Regionen und der territorialen Ansprüche der jeweiligen Anrainerstaaten auseinander. Und daraus entstehen ja auch geopolitische Spannungen.
Das vom Kunsthaus Wien initiierte Festival Foto Wien wird vom 9. bis zum 27. März stattfinden. Einer der Schwerpunkte heißt Fotografinnen im Fokus, ein anderer Rethinking Nature. Die Foto Wien feiert die Fotografie als wichtiges Kommunikationsmedium der Gegenwart.
Die Fotografie reflektiert ja unsere Gesellschaft. Jeder macht mit seinem Mobiltelefon zig Fotos am Tag, und durch die Verwendung der Fotografie in allen Bereichen des Alltags dokumentiert die Fotografie ja auch unser Leben und wo wir uns befinden, was wir essen, mit wem wir uns gerade treffen. Die Fotografie ist ja auch das Medium, das über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg zu kommunizieren vermag.
Als neue Festivalzentrale der Foto Wien wird heuer das Augarten-Atelier bespielt mit Symposien und Diskussionen sowie Studio-Visits und Führungen in die ganze Stadt.
Und nun zu den Nachrichten und zuerst zu Janet Johnson.
Thank you and good afternoon. Austria's new Chancellor Karl Nehammer has announced that the nationwide lockdown will end on the 12th of December, but only for those who are vaccinated. The details of the reopening will be discussed with experts and representatives from Austria's 9 states tomorrow. Meanwhile, the latest daily coronavirus figures have shown a further decline in new infections. 4,233 cases have been reported over the last 24 hours, but the number of patients being treated in intensive care has gone up to 670. The US President Joe Biden is preparing to hold a video conference with his Russian counterpart Vladimir Putin against a background of rising tensions over Ukraine. US officials say Russia has positioned around 70,000 troops near the Ukrainian border and is making preparations for a possible invasion early next year. Biden is expected to warn Putin that he'll face sanctions if he makes such a move. The Kremlin says the accusations are baseless and says it wants guarantees that NATO won't take in Ukraine as a member. Meanwhile, Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, says his armed forces are capable of defending the country's sovereignty.
Freedom is the greatest value for us. It is a symbol of our country, all of Ukraine, servicemen of the armed forces of Ukraine, who continue to fulfill their most important mission, to defend the freedom and sovereignty of the state from the Russian aggressor.
A bomb has exploded in the southern Iraqi city of Basra, killing 4 people and wounding 20. According to one source, a motorcycle had been rigged with explosives. China has condemned a decision by the US to carry out a diplomatic boycott of the 2022 Winter Olympics in Beijing over human rights concerns. Washington says it won't be sending an official delegation to the Games, but Steve Messler, a spokesman for the US Olympic and Paralympic Committee, has stressed that their athletes will be taking part.
Sport is sport. Politics and diplomats are politics and diplomats, and those things are sometimes they get put in the same arena, but ultimately they are separate. And I think that's what the Biden administration is really promoting at this point, that we're not going to politicize sport. We're going to send our athletes. The sports will happen and our athletes will be there.
The weather, cloud with a bit of snow or sleet in regions east of Salzburg, mainly sunny in the west and south, highs between -5 and +5 degrees. And now for the news in German with Tom Brandenberger.
Danke, Jenny. Der Corona-Lockdown wird wie geplant mit dem kommenden Sonntag beendet. Das hat der neue Bundeskanzler Karl Niehammer von der ÖVP einen Tag nach seiner Angelobung in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Handel, Gastronomie und Hotellerie dürfen damit wieder aufsperren. Es sei nur mehr eine Frage des Wie, so Niehammer. Die Details würden ab morgen in Gesprächen mit Expertinnen und Experten sowie den Landeshauptleuten geklärt. Für Ungeimpfte wird der Lockdown jedenfalls wie geplant weitergehen. In Wien wird bereits heute über die Corona-Situation beraten. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ bespricht sich mit Fachleuten. Er hatte zuletzt angedeutet, dass mögliche Öffnungen nur schrittweise kommen dürften. Ähnliche Signale kommen etwa aus Oberösterreich, der Steiermark und aus Vorarlberg, anders Tirol. Landeshauptmann Platter hatte sich bereits gestern dezidiert für eine Öffnung aller Bereiche für Geimpfte und Genesene ausgesprochen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. Heute wurden 4.233 neue Fälle gemeldet. Das ist weniger als die Hälfte als am Dienstag vor einer Woche. Keine Entspannung gibt es allerdings in den Krankenhäusern. 3.115 Menschen müssen mit einer Covid-Erkrankung im Spital behandelt werden, davon 670 von ihnen auf einer Intensivstation. Das sind so viele wie noch nie in diesem Jahr. Zudem gibt es 77 weitere Todesfälle. 2,5 Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampelparteien unterzeichneten in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Morgen soll der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett angelobt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel. 3 Tage nach einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java haben Helfer weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Toten durch die Eruption Semeru ist damit auf 34 gestiegen. 16 weitere Menschen werden noch vermisst. Viele Häuser waren bei dem Ausbruch fast komplett unter Asche begraben worden.
Und die Wettersichten hat jetzt noch alles Holzer für Sie.
Heute setzt sich von Westen her ein Zwischenhoch durch, morgen bildet sich dann ein Italientief und das bringt in der Nacht auf Donnerstag wahrscheinlich dann in ganz Österreich Neuschnee. Zuvor ist es am morgigen Feiertag von Innsbruck ostwärts aber noch föhnig und zumindest trocken, zum Teil sogar mit ein bisschen Sonne. In Vorarlberg allerdings ist morgen zunächst teils gefrierender Regen möglich, der dann langsam in Schneefall übergeht. Und auch von Süden her zieht allmählich Schneefall auf, der morgen Abend dann ganz Österreich erfasst. So erwarten wir für die Nacht auf Donnerstag recht verbreitet 3 bis 10 cm Neuschnee. In West- und Südösterreich sind sogar Werte um 20 oder auf den Bergen auch 30 cm zu erwarten. Und einigermaßen winterlich mit Höchstwerten um 0 Grad geht es auch in den folgenden Tagen weiter. In Bezug auf die Temperatur stehen die Zeichen für die kommenden 2 Wochen im Vergleich zum Klimamittel auf eher unterdurchschnittliche Verhältnisse. Das zeigt jedenfalls die aktuell kalte Mittelfrist-Trendprognose des Europäischen Wetterrechenzentrums.
Das war das Mittagsjournal am 7. Dezember. Ingenieur Alfred Wittig zum letzten Mal vor seinem wohlverdienten Ruhestand heute an den Reglern. Vielen Dank, Freddy. Christina Zönige-Frenkenberger, Regie heute und wohl noch sehr oft. Und alle anderen Beteiligten bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, es ist Punkt 1.